Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland hat den Weg für weitere internationale Griechenlandhilfen freigemacht. Der Bundestag stimmte mit breiter Mehrheit für das 44-Milliarden-Paket, das dem hochverschuldeten Mittelmeerland Luft im Kampf gegen die Pleite verschaffen soll. Die Opposition nutzte die Debatte zu scharfer Kritik am Vorgehen der Regierung in der Eurokrise. Anders als die Linkspartei unterstützten SPD und Grüne dennoch überwiegend den Beschluss.
Es scheint, als suche die Kanzlerin im Handbuch für Abgeordnete die Abweichler aus den eigenen Reihen. 22 Nein-Stimmen im Regierungslager. Dennoch stimmt eine große Mehrheit für die zusätzlichen Griechenlandhilfen. Und das, obwohl es erstmals nicht nur um Kredite und Bürgschaften geht. Deutschland wird allein im kommenden Jahr knapp 730 Millionen Euro verlieren. Unter anderem durch den Verzicht auf Zinseinnahmen.
Natürlich kostet die Unterstützung des griechischen Reformprozesses. Aber ohne unsere Unterstützung würde nicht nur die Zukunft Griechenlands auf dem Spiel stehen, sondern die Zukunft des Euroraums insgesamt.
Die SPD kritisiert den Eurokurs der Kanzlerin als zu zögerlich. Ein weiterer Schuldenschnitt für Griechenland sei ökonomisch unvermeidbar und werde kommen. Trotzdem stimmen die meisten Sozialdemokraten zu.
Sie wissen, dass die Basiszahlen für Griechenland und dass ohne ihre Luftbuchungen dass das alles auf einen Schuldenschnitt am Ende hinausläuft. Aber sie scheuen diese Wahrheit wie der Teufel das Weihwasser.
Ein Schuldenschnitt sei rechtlich derzeit gar nicht möglich, sagt die FDP. Aber Griechenland müsse im Euro bleiben.
Mittlerweile sind wir alle Vertreter der Domino-Theorie. Das heißt, wenn ein Euroland fällt, fallen andere mit.
Auch die Grünen stimmen für das Hilfspaket, aber sie werfen der Kanzlerin vor, die Krise verschleppt zu haben. Diese Hilfsmaßnahmen hätten viel früher kommen müssen.
Der Bericht der Troika sagt, Griechenland hat das umgesetzt, was wir vereinbart haben. Und wenn Griechenland das umgesetzt hat, das zu vereinbaren, dann müssen wir auch liefern an dieser Stelle.
Die Linkspartei lehnt als einzige Fraktion die Hilfen für Griechenland geschlossen ab. Und will erneut das Bundesverfassungsgericht einschalten.
Tatsächlich haben wir in diesem Parlament noch kein einziges Mal über echte Griechenlandhilfen entschieden, sondern wir entscheiden immer nur über Hilfen für Banken und Spekulanten.
Sollten auch die Parlamente in anderen Euro-Ländern die Hilfsmaßnahmen beschließen, werden am 13. Dezember die Milliarden nach Athen überwiesen.
Die Palästinenser sind ihrem Ziel einer Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen einen Schritt näher gekommen. Die UN-Vollversammlung in New York stimmte mit deutlicher Mehrheit dafür, die palästinensische Autonomiebehörde als sogenannten Beobachterstaat anzuerkennen. Unter anderem Israel und die USA hatten dagegen votiert, Deutschland hatte sich enthalten. Der neue Status ermöglicht es den Palästinensern, bestimmten UN-Organisationen und völkerrechtlichen Verträgen beizutreten.
Großer Beifall in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, als Palästinenser Präsident Abbas ans Rednerpult trat und um Zustimmung für die Resolution warb, die den Palästinensern die Anerkennung als beobachtender Nicht-Mitgliedsstaat der UN bringen soll. Das wäre die Geburtsurkunde des Staates Palästina, sagt er. Die Sympathien im Saal waren von Anfang an deutlich auf Seiten der Palästinenser. Erwartet wurde deshalb, dass die große Mehrheit der Resolution zustimmen würde, und so kam es dann auch. 138 Staaten stimmten zu, 9 dagegen, 41 enthielten sich, darunter die Deutschen. Der Jubel bei den Palästinensern nach der Abstimmung war groß. Als beobachtender Nicht-Mitgliedsstaat erhoffen sie sich nun Zugang zu einer Reihe von Sonderorganisationen der UN, aber auch zu wichtigen internationalen Organisationen wie der Welthandels-, der Weltgesundheitsorganisation oder der Weltbank. Und ein anderer Wert zählt für sie ebenfalls. Es hat für sie einen hohen symbolischen Wert und war ein großer Teil ihres diplomatischen Ringens um Anerkennung. Aber das ändert nichts an der Lage vor Ort, bringt keinen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern. Das kann nicht mit einer Abstimmung bei den UN gelöst werden. Bei den Vereinten Nationen aber haben sie durch den neuen Status an politischem Gewicht sicher zugenommen.
Stolz sind sie heute in Ramallah. Palästina ist von der Vollversammlung der Vereinten Nationen aufgewertet worden. Viele sehen das als wichtigen Schritt zu einem eigenen Staat. Lange hat man darauf gewartet. Alle Palästinenser sind heute glücklich und damit drücken wir unsere Gefühle aus. Wir hoffen, dass wir bald einen richtigen Staat haben. Gegen Mitternacht, das deutliche Abstimmungsergebnis wird verkündet. Großer Jubel, die Nacht wird durchgefeiert. Durch den neuen Status hat man zwar kein Stimmrecht, aber man könnte Mitglied bestimmter UN-Institutionen werden und völkerrechtlichen Verträgen beitreten. Ein Erfolg vor allem für Palästinenser Präsident Abbas. Der politische Rivale, die radikale Hamas, gibt sich heute zurückhaltend, doch auch im Gazastreifen fordert man einen palästinensischen Staat. Wir begrüßen das, unsere Strategie gegen Israel werden wir aber nicht ändern. Die Reaktion Israels, es werden weitere Siedlungen rund um Jerusalem genehmigt. Das Abstimmungsergebnis wird heruntergespielt. Nichts wird sich ändern, wenn die Palästinenser weiter Gespräche mit Israel boykottieren. In Ramallah kehrt heute wieder Ruhe ein. Die Fronten zwischen Israel und den Palästinensern bleiben weiter verhärtet. Die Aufwertung bei der UN ist ein diplomatischer Erfolg für die Palästinenser ohne Zweifel. Doch langfristig bringt dieser Abstimmungserfolg nur etwas, wenn beide politischen Akteure die Chance auf eine Zwei-Staaten-Lösung bald wahren. Doch dazu müssten die Palästinenser ihre Einheit wiederherstellen und die Sicherheit Israels garantieren. Und die Israelis müssten beim Siedlungsbau nachgeben. Doch davon ist man momentan weit entfernt. Das Ergebnis von New York könnte kein Neustart sein, sondern die letzte Chance.
In Ägypten hat die verfassungsgebende Versammlung den Entwurf einer neuen Verfassung vorgelegt. Das Gremium musste unter Hochdruck arbeiten, nachdem Präsident Morsi wegen wachsender Proteste auf ein rasches Ende der Übergangsphase in Ägypten drängte. Auch künftig soll die Verfassung auf der islamischen Rechtsprechung der Scharia beruhen. Liberale und christliche Vertreter hatten sich deshalb aus der Versammlung zurückgezogen.
Ihr Ziel, der Tahrirplatz, ihr Zorn, die heute Nacht im Eilverfahren verabschiedete Verfassung. Ein rotes Tuch für diese Demonstranten. Sie verspricht zwar, Muslime, Christen und Juden können ihre Religion frei ausüben, doch dieser Kopte hat da große Zweifel. Unsere Kirche lehnt diese Verfassung ab, weil sie unter anderem festlegt, dass das höchste Gremium der Sunniten, die Al-Azhar-Moschee, bestimmt, nach welchen islamischen Prinzipien Gesetze gemacht werden. Die Prinzipien der Scharia seien die wichtigste Quelle der Gesetzgebung, hatte die islamistische Mehrheit dieser Versammlung aus der alten Verfassung übernommen. Gleichzeitig aber auch eingeengt, damit seien Koran und Prophet gemeint und dadurch Christen und Liberale vor den Kopf gestoßen. Vor 14 Tagen hatten die den Rat verlassen, unter lautem Protest. Die Islamisten machten die Verfassung unter sich aus. Die Folge, sie haben noch nicht einmal einen eindeutigen Gleichstellungsartikel von Mann und Frau in den Text geschrieben. Eine Missachtung der Frau, wütet der Tahrirplatz. Die Moslembrüder können nicht einsehen, dass Frauen menschliche Wesen sind. Sie sehen in uns Lustobjekte. Wir verlangen einen Artikel, der Mann und Frau gleichstellt. Eine schlechte Verfassung und ein selbsternannter Alleinherrscher auf Zeit. Das ist zu viel für diese jungen Ägypter. Wieder sind sie bereit zu protestieren, wie schon vor fast 2 Jahren. Damals hatten sie Mubarak gestürzt. Ein ähnlicher Erfolg ist im Augenblick eher unwahrscheinlich. Fest steht aber für die meisten auf dem Tahrirplatz heute Abend, diese von den Islamisten geschriebene Verfassung ist ein Rückschritt hinter die, die unter Mubarak gegolten hatte.
Ein langes Interview mit unserem Korrespondenten Jörg Armbruster über Präsident Morsi und die Hintergründe seiner Machtpolitik finden Sie auf tagesschau.de. Die Bundesregierung hat die Erkundung des Salzstocks Gorleben als mögliches Atommüllendlager gestoppt. Umweltminister Altmaier verfügte, dass die Untersuchung des niedersächsischen Bergwerks bis zur Bundestagswahl 2013 ausgesetzt wird. Der CDU-Politiker will sich nach der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar um einen parteiübergreifenden Kompromiss für ein Endlagersuchgesetz bemühen.
Die Maschinen im Salzstock Gorleben bleiben abgeschaltet. Einen solchen Erkundungsstopp hatten SPD und Grüne zur Voraussetzung für neue Verhandlungen gemacht. Mit der heutigen Entscheidung geht der Umweltminister auf die Opposition zu und hofft auf eine schnelle Einigung über das zukünftige Verfahren zur Endlagersuche.
Die Erkundungsarbeiten werden bis zur Bundestagswahl nicht wieder aufgenommen. Mein Ziel ist, dass wir sie überhaupt nicht wieder aufnehmen müssen, weil wir bis dahin eine Lösung gefunden haben, die die Endlagersuche bundesweit neu organisiert, und zwar im parteipolitischen Konsens.
SPD und Grüne halten Gorleben für grundsätzlich ungeeignet, verzichten aber darauf, den Salzstock schon vorab von der Endlagersuche auszuschließen. Strittig sind weiter die wissenschaftlichen Suchkriterien und die Frage, welche Behörde für die Erkundung verantwortlich ist. Bis Ostern hofft man, einen gemeinsamen Gesetzentwurf zu finden.
Es ist besser, jetzt schnell den Knoten durchzuschlagen. Und ich glaube, wenige Tage nach der Niedersachsenwahl werden alle Gesprächspartner auch zusammenfinden.
Das ist vernünftig. Wenn man ein Ergebnis haben will, und wir wollen ein solches Ergebnis haben, dann darf man das nicht ins Wahlkampfgetöse ziehen. Und gleichzeitig muss man darauf achten, dass nicht in Gorleben Fakten geschaffen werden.
Das Zeitfenster für eine Einigung ist klein und in schwierigen Fragen liegen die Positionen noch weit auseinander. Doch alle Beteiligten räumen ein, dass es bei einem Scheitern im Wahljahr nur Verlierer geben würde.
Der Bundestag hat sich erstmals mit einem Gesetz befasst, dem große Bedeutung für die Medien- und Netzpolitik beigemessen wird. Es geht um die Nutzung journalistischer Inhalte im Internet. Nach dem neuen Leistungsschutzrecht müssten Betreiber von Suchmaschinen Verlage dafür bezahlen, wenn sie etwa deren Zeitungsartikel ausführlicher als mit einem kurzen Link online stellen. Nach kontroverser Debatte wurde der Entwurf an die Fachausschüsse überwiesen. Die Opposition sieht die Informationsfreiheit gefährdet.
Die Kreiswehrersatzämter haben von heute an ausgedient. Ein Teil von ihnen wird, wie hier in Stuttgart, in sogenannte Karrierecenter umgewandelt. Dort soll künftig über die Berufsmöglichkeiten beim Bund informiert werden. Bis 2010 mussten sich mehr als 20 Millionen Wehrpflichtige zum behördlichen Gesundheitscheck antreten. Grund für die Ausmusterung der Ämter ist die Aussetzung der Wehrpflicht.
Die bayerische Justiz will den Fall des seit Jahren in der Psychiatrie untergebrachten Gustl Mollat neu aufrollen. Das sagte Justizministerin Merk und verwies auf Ungereimtheiten. Mollat, der Schwarzgeldgeschäfte bei der Hypo-Vereinsbank angeprangert hatte, war wegen Gemeingefährlichkeit in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil er seine Frau misshandelt haben soll. Schwarzgeldvorwürfe Mollats wurden von den Behörden als wahnhaft abgetan, haben sich inzwischen aber bestätigt.
Seit 2006 sitzt Gustl Mollat in der geschlossenen Psychiatrie. Nun kann er hoffen, dass er wieder herauskommt. In einem Radiointerview mit dem Bayerischen Rundfunk erfährt er, dass sein Verfahren neu aufgerollt werden soll.
Ein Freudeschrei kann ich jetzt leider nicht abgeben, obwohl das sehr positiv natürlich ist. Aber ich weiß, was da auf mich zukommt und was für ein harter und langer umständlicher Weg und Canossagang das noch sein wird.
Der Stein war ins Rollen gekommen, weil ein internes Gutachten der Hypo-Vereinsbank die stets als wahnhaft abgetanen Schwarzgeldvorwürfe von Gustl Mollat weitgehend bestätigte. Die bayerische Justizministerin hatte dagegen stets betont, die Justiz habe im Fall Mollat korrekt gehandelt, er sei zu Recht wegen Gemeingefährlichkeit in der Psychiatrie. Doch der politische Druck stieg, Ministerpräsident Seehofer schaltete sich Anfang der Woche ein.
Ich würde es begrüßen, wenn der ganze Sachverhalt neu überprüft würde. Das habe ich ja des Öfteren schon auch zum Ausdruck gebracht und ich hoffe, dass dies jetzt auch so stattfindet.
Unterstützende Worte für Justizministerin Merk, Fehlanzeige. Die Opposition im Bayerischen Landtag fordert aufgrund der jüngsten Entwicklungen deren Rücktritt.
Erst kommt sozusagen, Staatsanwaltschaft hat alles richtig gemacht. Dann, ja gut, man könnte wieder ein Gutachten anfertigen. Jetzt die Wiederaufnahme des Verfahrens. Ja, werden wir hier für dumm verkauft von der Ministerin?
Zunächst ist aber das Landgericht Regensburg gefragt, das über das Wiederaufnahmeverfahren entscheiden muss.
Der frühere regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, ist tot. Der SPD-Politiker, der auch deutscher Botschafter in Israel und Intendant der Deutschen Welle war, starb mit 86 Jahren in Berlin. Schütz war von 1967 bis 1977 Berlins Stadtoberhaupt. Er machte sich vor allem darum verdient, den Westberlinern in der schwierigen Zeit des Ost-West-Konflikts Orientierung zu geben.
Er war ein Urgestein der Berliner SPD. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg tritt Klaus Schütz in die Partei ein. Als pragmatisch und diplomatisch beschreiben Zeitgenossen den geborenen Heidelberger. Als enger Vertrauter Willy Brandts arbeitet er ein Jahr lang im Auswärtigen Amt in Bonn, bevor er 1967 zum regierenden Bürgermeister von West-Berlin gewählt wird. Studentenunruhen und der Ost-West-Konflikt prägen diese Zeit. Nüchtern geht Schütz die neue Aufgabe an.
Wenn ich mich nicht täusche, haben wir in unserer Bevölkerung eine tiefe Unsicherheit über die Zukunft Berlins? Haben wir ein tiefes Misstrauen zur politischen Führung?
Klaus Schütz' Amtszeit ist geprägt von Krisen und Skandalen im Senat. Die Rede vom Berliner Filz macht bald die Runde. Als der Druck zu groß wird, tritt Schütz 1977 nach 10 Jahren zurück. Jetzt bewegt er sich wieder auf internationalem Parkett, wird Botschafter in Israel, eine prägende Erfahrung.
Botschafter in Israel war natürlich außergewöhnlich für mich. Also herausragend ist für mich die ganz kurze Zeit, die ich Staatssekretär des Auswärtigen Amtes war. Das ist etwas, was mich eigentlich am meisten interessiert hat.
Gestern Abend starb Klaus Schütz im Alter von 86 Jahren in Berlin. Die deutschen Skispringer haben erstmals seit 2 Jahren wieder einen Teamwettbewerb im Weltcup gewonnen. In Kuusamo in Finnland überzeugte vor allem der erst 17-jährige Andreas Wellinger, der mit 143 Metern die Tagesbestweite erzielte. Wellinger, Michael Neumeier, Richard Freitag und Severin Freund siegten am Ende vor Österreich und Slowenien und ließen sich anschließend bei der Siegerehrung feiern. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 1. Dezember.
Ein kleines Hoch bringt dem Süden und Südosten Deutschlands morgen ruhiges Wetter. In den übrigen Teilen des Landes macht sich das Tief über der Nordsee bemerkbar. Am Sonntag dann insgesamt wechselhaftes Wetter. In der Nacht fällt im Norden und Nordwesten gebietsweise Schnee oder Regen, mitunter schneit es auch kräftiger. Sonst ist es meist trocken. Auch am Tag schneit es in der Nordhälfte gebietsweise, im Flachland teilweise Regen, an der Nordsee einzelne Gewitter. Sonst ist es meist trocken, am Abend kommen im Westen Niederschläge auf. Im Süden schwacher Wind, sonst weht er zum Teil mäßig, im Nordwesten frischer Wind. In der Nacht 3 Grad in Ostfriesland bis minus 12 Grad im Süden. Am Tag im Südosten oft leichter Frost, im Nordwesten bis plus 6 Grad. Am Sonntag schneit es gebietsweise, im Norden und Westen im Flachland mitunter Regen. Im Laufe des Montags kommen von Westen Regen und Schnee auf. Am Dienstag verbreitet Schnee oder Regen, dabei ist es teilweise windig.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen, Justizkrimi, die Hintergründe im Fall Mollert und Griechenlandhilfe, das Dilemma der SPD. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.